Audio Now.
Und danach sagte dann die Hebamme, ach, das war eine schöne Geburt. Und ich sagte so, ach ja? Weil ich irgendwie so dachte, naja, das war jetzt bestimmt eher so eine schwierigere Geburt, weil, und sie sagt, nein, das war toll, das war physiologisch alles wunderbar und die Frau hat mitgemacht und so. Das musste ich dann auch erstmal so verstehen, dass das dann aber eigentlich gut war.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an
Ralf Herrmann. Er ist eigentlich Reporter, 1 Jahr lang, aber ist er für eine Fernsehreportage sozusagen in den Beruf der Hebamme geschlüpft. Hat eine kleine Turbo-Ausbildung durchlaufen, viel mit echten weiblichen und männlichen Hebammen über ihre Arbeiten gesprochen, Geburten miterlebt und am Ende sogar eine als Hebamme begleitet für den Film. Mit ihm werde ich heute darüber sprechen, was er in diesem Jahr erlebt hat und gelernt und warum er heute sagt, mein Respekt für diesen Beruf ist seitdem unermesslich. Hallo, willkommen Ralf.
Hallo Julia, danke für die Einladung.
Ralf, ich habe dir das vorhin schon mal vorgelesen, bevor wir angefangen haben zu sprechen und da hast du gesagt, ja, genau so ist es. Ja, zu diesem Zitat, mein Respekt für diesen Beruf ist seitdem unermesslich. Kannst du sagen, warum?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das ist, was ich eben gelernt habe in der Zeit und wie ich diesen Beruf erlebt habe, ein ganz, ganz toller Beruf, weil da zum größten Teil so tolle Sachen passieren und man so emotional dabei ist und bei so viel Glück dabei ist. Natürlich passiert auch Dramatisches, habe ich auch erlebt, kann ich ja später.
Ja, genau, sprechen wir nachher noch
genau
drüber. Ne? Ja.
Aber es ist einfach so ein toller Beruf und ja, trotzdem wird es den Hebammen oder die, die es werden wollen, dann im Beruf so schwer gemacht. Und deswegen ja, ist mein Respekt da wirklich gestiegen, weil die sind voller Leidenschaft dabei in diesem Job, aber es wird ihnen eben, die Bedingungen sind eben sehr, sehr schlecht und es wird ihnen schwer gemacht, diesen Job auszuführen und viele hören eben auch auf. Und die, die es aber weitermachen, die sagen, nein, das ist aber das Richtige und die haben meinen vollen Respekt verdient.
Aber dann lass uns doch gleich mal, ich wollte es eigentlich später machen, aber jetzt hast du schon die Rampe gebaut. Was ist es denn, was es so schwer macht, deiner Erfahrung nach? Also ist ja immer ganz interessant, so ein Blick von außen. Ne? Wir hätten jetzt natürlich auch ohne Ende Hebammen einfach einladen können, die sind. Aber ich finde es einfach nochmal spannend zu sehen, wie es jemand beguckt, der da ganz frisch drauf schaut.
Ja, es macht so schwer, dass die Wertschätzung am Ende fehlt. Also das geht los, jetzt wenn man von Klinik-Hebammen spricht, die so viele Frauen parallel betreuen müssen. Also ich habe das selbst erlebt. Ich war mehrere Tage in einem Kreißsaalpraktikum als Hebammenschüler. Und und dann bist du da bei einer gebärenden Frau, die zittert vor Schmerzen, die kurz vor der Geburt steht. Und dann geht man einfach aus diesem Raum wieder raus und sagt, hier ist die Klingel, wenn was ist, drück drauf. Und ich dachte mir so, die Frau ist jetzt gerade, glaube ich, in einem Zustand, die können wir doch jetzt gar nicht allein lassen. Also es hat sich so falsch für mich angefühlt. Aber nebenan hat eben die nächste Schwangere um Hilfe gerufen. Und das ist gang und gäbe. Also es gibt auch eine Umfrage vom Deutschen Hebammenverband. 50% der Befragten geben an, dass sie mindestens 3 Frauen parallel betreuen. Das ist eben sowas, wo ich sage, okay, man will diesen Beruf mit Leidenschaft machen, aber eine 1-zu-1-Betreuung ist überhaupt nicht möglich. Und das, finde ich, macht es dann schon schwer, trotzdem den Beruf eben mit Freude auszuüben. Oder wenn man bei freiberuflichen Hebammen schaut, ich habe eine Hebamme begleitet, die Vorsorge, Wochenbettbetreuung und eben auch Geburten außerklinisch betreut. Und die sagte mir dann, ich bin ja jetzt seit dann und dann irgendwie in Ruf bereit und ich fange an zu rattern und überlege und denke so, Moment, du bist jetzt seit über einem halben Jahr in 24 Stunden am Tag Rufbereitschaft? Ja, und da sagt die so ganz locker und ich denke so, wie, was heißt das? Und so, ja, ich kann nichts planen, gar nichts und bin sozusagen Ich habe das dann selbst auch erlebt, als ich dann selbst in der Rufbereitschaft war. Bei mir gingen die etwa 4 Wochen, bis es dann soweit war, dass ich war fix und alle. Das war der Wahnsinn, weil man an nichts mehr denken kann. Man schaut ständig auf sein Handy. Jetzt gewöhnen sich vielleicht Hebammen da ein bisschen mehr dran, als wenn ich das hier zum ersten Mal gemacht habe. Aber ja, du schaust ständig auf dein Handy, du kannst nichts planen, du bist gebunden an den Ort, du kannst nicht mal irgendwie wegfahren. Ich habe die goldene Hochzeit meiner Eltern verpasst, weil wenn ich da hingefahren wäre und der Anruf wäre gekommen, wäre es zu weit weg gewesen für die Geburt. Und das sind so viele Faktoren, die müssen so viel aufgeben, nur damit sie diesen Beruf machen. Ja, das ist einfach das, was bei mir echt hängen geblieben ist.
Ja, und um vielleicht dann nochmal den Kreis zu schließen, weil ich meine, das ist ja eine Sache, darauf lässt du dich ein, wenn du Hebamme bist und diesen Beruf ergreifst. Die Frage ist nur, wie viel Geburten musst du annehmen, ne?
Ja.
Damit es sich rechnet. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, den du auch ansprechen wolltest. Dass es, das eine ist sozusagen part of the job, ne? Wenn du Frauen begleitest, bist du halt da, wenn die Geburt ist. Aber wie viele Geburten du annehmen musst, um über die Runden zu kommen, das ist eben wiederum eine wirtschaftliche Systemfrage.
Ja, ne? Absolut. Und was ich eben auch mitbekommen habe, es sind genügend Hebammen erstmal da, die Interesse haben. Also es gibt genügend Bewerbungen auf die Stellen, beziehungsweise eben auf die Ausbildungsplätze. Es ist ja jetzt ein Studium seit 2 Jahren. Und daran liegt es nicht. Aber am Ende.
Also am Willen sozusagen liegt es nicht. Da ist durchaus genug Klientel da, die das wollen. Aber in der Umsetzung wird es dann wahrscheinlich schwer, ne?
Ja, und wenn sie dann diesen Beruf starten und wenn sie die Ausbildung, sind sie noch voller Euphorie, aber wenn es dann weitergeht und sie merken, wie sie da arbeiten müssen, dann hören immer mehr auf, gehen in Teilzeit und so kommt es dann zustande, ja, dass man am Ende eigentlich zu wenig Hebammen hat.
Naja, und ich meine, wenn du das so eingangs sagtest mit dieser hohen Leidenschaft, das habe ich auch immer erlebt, also übrigens auch in ganz vielen anderen Pflegeberufen, wo ich jedes Mal, wenn ich irgendwie auch familiär in Berührung bin mit Menschen, die pflegen, total baff bin, wie wahnsinnig gern die diese Arbeit machen, weil das ja wirklich auch schwere körperliche Arbeit ist und nicht nur angenehm. Aber das Zerbrechen kommt weniger an der Arbeit als an diesem eigenen Anspruch, das gut machen zu wollen, diesen Frauen gerecht werden zu wollen, in dem Falle bei den Hebammen, und das irgendwie nicht zu können, weil halt die Besetzung so dünn ist in den Kliniken, dass es einfach einen zerreißt, gerade wenn man es mit Leidenschaft machen will.
Ja, ne? Ja, genau. Also ist man total abgestumpft, dann kriegt man das vielleicht hin, aber das ist ja nicht dieser Beruf. Der Beruf, der ist ja auch mit so vielen Emotionen behaftet. Das ist eben dieser Kampf, dieser innerliche. Ich will es eigentlich gut machen. Und auf der anderen Seite, was soll ich jetzt aufhören? Ich meine, wir brauchen doch die Hebammen, ne?
Ja, genau. Aber lass uns nochmal sozusagen jetzt dann nochmal einen Schritt zurückgehen zu dir persönlich, Ralf. Wie bist du als Mann darauf gekommen, einen Film über den Hebammenberuf machen zu wollen? Wie ging es damit los?
Ja, also ich habe das einfach im Freundeskreis mitbekommen, die im Bekanntenkreis, ich finde keine Hebamme und ich muss suchen und ich habe so gedacht, ich verstehe das gar nicht so ganz, weil ich habe mich mit dieser Thematik nie befasst. Aber dachte mir so, naja, ist das nicht so, dass man in Deutschland, wenn man dann schwanger ist und wenn ja man dann irgendwie, also dass man dann eine Hebamme auch bekommt, also das ist für mich gar nicht so, ich konnte das gar nicht so ganz verstehen, dass man sich da regelrecht bewerben muss. Also ich habe auch mit Hebammen gesprochen, die richtige Bewerbungsmappen bekommen. Also bitte nehmen Sie mich. Ne? Also
das ist dann für begleitete Geburt in der Klinik, also Beleghebammen,
genau.
Oder Hebammen.
Ja, genau.
Oder auch hinterher, ne?
Ja. Und da dachte ich mir, okay, da muss ja irgendwas schief laufen, wenn dann bekannte Freundinnen irgendwie in der 4., 5. Woche anfangen, wo man es eigentlich noch gar nicht richtig weiß, dass man schwanger ist.
Zusammen mit der Kita-Bewerbung wahrscheinlich.
Ja, genau. sozusagen da schon loslegen. Und hab dann überlegt, was könnte man machen, und dachte mir, okay, eigentlich musst du selbst Hebamme werden, um das richtig alles zu verstehen, um das herauszufinden, warum es so ist, wie es ist. Und da war erstmal im Umfeld und auch in der Redaktion, was willst du machen?
Ja, genau. Diesen Moment hatte ich auch, weil ich glaube, der Film heißt Ralf, die Hebamme, und man denkt sofort,
bist du verrückt geworden? Und ich dachte, nee, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und das war dann für mich der Start zu sagen, ich will Hebamme werden und bin dann auf die Suche gegangen nach einer Hebamme, die das mit mir zusammen machen möchte, nach einer Schwangeren, die dann auch, nachdem sie mich kennengelernt hat, dann auch wirklich sagt, ja, okay, ich traue dir das zu, du kannst das machen. Und so ging das los.
Ja, okay, also um nochmal sozusagen den Kreis dicht zu machen. Also es ging wirklich darum, am Ende selbst ein Kind zur Welt zu bringen. Und du brauchtest natürlich jemanden, der dir diese, du hast es schon ganz richtig gesagt, in Anführungsstrichen kleine Ausbildung verpasst hat.
Ja.
Weil das natürlich ein unheimlich umfassender Beruf ist, mit wahnsinnig viel Wissen behaftet. Du hast da so reingedippt und geholfen hat dir sozusagen eine Hebamme, die sehr erfahren war, ne?
Ja, genau. Also die Kim, Hebamme Kim war an meiner Seite, eine junge Hebamme, die Beleggeburten macht, Hausgeburten. Die konnte ich begleiten in ihrer freiberuflichen Tätigkeit. Die Hebammerei Dortmund, da ist sie in der Praxis und die haben mich da super unterstützt. Und eben dann war ich natürlich auch in einer Klinik in Berlin habe mir da auch die Arbeit von Klinikhebammen angeschaut. Also war auch in der Ausbildung Ausbildung Anführungszeichen, du sagst das schon richtig, das ist natürlich, ich kann natürlich nicht irgendwie diesen Beruf da ruckzuck mal lernen, natürlich nicht überall mal reingedippt. Und in der Hochschule habe ich dann recht früh sozusagen angefangen, mir das mal anzuschauen, wie Hebammenstudentinnen da das Handwerk lernen. Und
wie denn?
Ja, da standen mir schon die Schweißperlen auf der Stirn, kann ich dir sagen. Das war nur mit Puppen und Kunstblut und Attrappen alles. Aber das war im Skills Lab, also so ein Fertigkeitenlabor. Und da haben wir das an Puppen richtig gelernt. Und ich habe das dann wie muss man jetzt hier halten und hier unter die Schulter. Und das war super spannend. Und allein auch vorher, wie man eben mit den Schwangeren dann auch umgeht, wie man sie motiviert. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit. Ja, immer wieder motivieren die Schwangere. Und ich habe dann auch Studentinnen kennengelernt. Eine, die Bankerfrau eigentlich ist und jahrelang in dem Beruf gearbeitet hat und die immer davon geträumt hat, Hebamme zu werden. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, die Bewerberinnen sind da und die Euphorie ist da am Anfang auf jeden Fall und tatsächlich dann umgesattelt ist und gesagt, nein, jetzt beginne ich,
jetzt wird der Traum
Hebamme
wahr
zu werden. Genau. Ja. Und das war spannend, ja.
Du hast gesagt, du hast dann auch sozusagen die Kim begleitet. Was heißt das konkret? Also jetzt mal abgesehen von der Geburt, die du dann selbst gemacht hast, aber was hast du da erlebt?
Ja, wir haben die Hausbesuche gemacht, Vorsorge, Wochenbettbetreuung und da sind wir nach Hause gefahren zu den frisch gebackenen Müttern oder eben die Geburt noch vor sich haben und da habe ich eben auch gesehen, das ist immer so schön, auch diese Pauschalen, die sie dann abrechnen kann und die teilweise dann, ich weiß nicht, ein Wochenbettbesuch ist, glaube ich, mit einer halben Stunde oder so berechnet und teilweise waren wir da aber auch eine ganze Stunde oder noch länger, also
für 15,30 Euro oder
so. Ja, ich glaube 38 Euro brutto sind es. Wo ich schon bei der Begleitung gemerkt habe, das kann alles nicht so ganz funktionieren. Ich sag mal, Vorsorge können die dann alle halbe Stunde so abrechnen, da ist ein bisschen was anderes. Aber das sagte sie mir dann auch. Also gerade auch was diese bei Freiberuflichen, die eben Geburten begleiten, diese Haftpflichtprämie angeht, ist über 11.000 Euro, da kriegen die auch einen Teil wieder zurück, aber ich meine, das hat sich in den letzten 15 Jahren, ich glaube, da waren es etwas über 1.000 Euro, also irgendwie verzehnfacht, sie sagte ganz klar,
das ist ein Rechenmodell,
ich muss da sehr, sehr viele Geburten annehmen und sehr viele Frauen, damit sich das überhaupt rechnet, ja, damit da was hängen bleibt und das war eben so dieser Punkt in Kombination mit, dafür, dass du ja eigentlich nie frei hast, ist es irgendwie kein guter Deal
ziemlich,
eigentlich.
Ja, genau. Und das finde ich eben auch so ganz wichtig. Ich meine, Wertschätzung, alle sagen, oh toll, Hebammen finde ich irgendwie toll. Aber Wertschätzung ist einfach auch Kohle, ne?
Ja, und das habe ich
auch. Das merkt man selber, wenn man immer unterbezahlt ist oder so, dass man denkt so, ja, vielen Dank fürs Danke. Aber ehrlich gesagt, die Inflation frisst alles auf. Danke reicht jetzt nicht.
Absolut. Ja. Ich meine, zumindest, und das ist ja das, was die da am Leben hält, würde ich sagen, ist natürlich die Wertschätzung der Frauen. Also Sie hat dann auch kleine Geschenke bekommen.
Ja.
Also die eine frisch gebackene Mutter sagte zu mir, ja, das ist, also sie ist Gold wert. Ne? Also das war so ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Also ich habe schon so viele Reportagen gemacht und bin in andere Berufe eingetaucht. Aber der Beruf ist Gold wert. Also das habe ich selten gehört. Und eine Mutter, die ihr erstes Kind bekommen hat, die sagt, oh Gott, ich habe so viele Fragen und alles. Also sie ist so froh, dass diese Hebamme da ist. Also da bekommen sie die Wertschätzung.
Ja, das erinnere ich auch noch. Also das ist absolut so. Also du hast ja wirklich ein hochemotionales Verhältnis zu diesen Frauen, die dich erleben, wie dich, glaube ich, vorher noch nie jemand gesehen hat, den ganzen Tag im Pyjama mit Riesenringen unter den Augen und irgendwie völlig fertig. Das ist schon ein sehr, sehr intimes Verhältnis, kann ich nachvollziehen. Aber sag mir mal, du hast ja auch mit männlichen Hebammen gesprochen und warst dann selber eine sozusagen, oder einer, keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie gendert, was weiß ich.
Ich glaube eine.
Okay. Aber so dieser innere Widerstand, den man beim Titel hat und den man sozusagen, also den ich jedenfalls definitiv hätte, wenn auf einmal in diesen Kreis dann in die Klinik ein Mann käme, hast du das gespürt und was berichten die anderen männlichen Hebammen, die du gesprochen hast? Sind da die Frauen und denken so, nee, das möchte ich nicht? Oder wie sind die Reaktionen?
Also bei mir kommt natürlich noch hinzu, dass ich ja dann immer eine Kamera dabei hatte. Also
ja,
insofern,
super, noch besser.
Genau, das ist noch besser. War natürlich dann bei einigen dann so, ach nee, ins Fernsehen möchte ich jetzt irgendwie nicht.
Dann verständlich
weiß ich natürlich auch nicht so ganz, wie wäre das jetzt ohne Kamera gewesen. Deswegen, das kann ich dann relativ schlecht beurteilen. Aber mit einer männlichen Hebamme, mit der ich gesprochen habe, die hat das auf den Punkt gebracht. Es sind also die Probleme, die es im Job gibt, sind weniger die Schwangeren, sind weniger die Frauen, es ist dann wirklich mehr die Kolleginnen. Also ich sag mal so alteingesessene Hebammen, die das seit vielen Jahrzehnten machen, die haben da teilweise doch ein bisschen Problem damit, dass sie jetzt auch männliche Kollegen dann haben. Es ist auch wirklich extrem selten, muss man sagen. Also registriert sind 22 männliche Hebammen von 26.000. Also das ist wirklich ja auch
eine verschwindend geringe Zahl,
genau.
Okay, aber umso interessanter, dass wir jetzt mal hier jemanden an der Strippe haben, der
und
der das gemacht hat.
Ja, bei den Frauen sagte er, ist das eigentlich geht das, also ist das jetzt irgendwie kein Problem. Es gibt manchmal natürlich dann so religiöse Geschichten, ja, dass man dann sagt, okay, nee, da darf jetzt kein Mann dabei sein.
Ach so,
das hatte er.
Da hast du ja auch Oberärzte oder so, naja gut.
Genau, das hatte er öfter mal. Aber grundsätzlich nehmen die Schwangeren das sehr positiv auf, ja.
Interessant. Ja, wahrscheinlich, weil es so ein wahnsinniger Frauenberuf ist und so eine Bastion, wo man denkt, nee, jetzt nicht auch noch da, sagen die Männer. Sag mir mal aber jetzt aus deiner Perspektive einfach als Mann, so dieses Frauen bei einem Business, sage ich jetzt mal, zu beobachten, was so krass ist wie eine Geburt, ne? Also ich meine jetzt nicht das Hebammen-Business, sondern ich meine wirklich das Business, ein Kind zur Welt zu bringen, weil das ist ja, man stellt sich das immer so rosarot vor und das ist ja auch gigantisch, also das letzte Wunder der Erde, würde ich mal sagen, bei so einer Geburt dabei zu sein. Aber es ist eben auch, die Frauen in so einer ganz anderen Rolle sehen. Also nicht mehr als eine begehrenswerte Frau, die man lieben kann. Also lieben sowieso kannst du natürlich selbstverständlich erst recht eine Mutter, aber ich will damit sagen, nicht in dem eigentlichen Sinne begehrenswert, sondern halt jemand, der da wirklich Unfassbares leistet. Was hat es mit deiner Wahrnehmung von Frauen gemacht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn ich jetzt gerade an die Klinik auch denke, da am Bett stehe und Dorothea in den Wehen liegt, das war die Frau, bei der wir dabei sein durften dann bei der Geburt. Mhm. Und ich habe bis dato noch nie einen Menschen so voller Schmerzen erlebt.
Ja.
Und da so zu stehen, die Hand auf die Schulter zu legen, irgendwie da zu sein, ich war auch ein bisschen hilflos, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil ich da so als Hebammenschüler da stehe und es war schon ein bisschen hilfloses Gefühl, eine Frau so mit Schmerzen da zu sehen und trotzdem war ich dann plötzlich da Teil dieser Geburt und die Hebamme, die dabei war, mir dann auch gesagt, jetzt musst du hier bitte das Bein halten und es ist eine gute Frage, was hat das für mich gemacht mit dem Bild einer Frau? Also die sind ja dann, oder sie war ja dann im Tunnel. Also ich glaube, insofern, da ging es jetzt nicht darum, das, was du beschrieben hast, zum Stichwort Frau, sondern da ging es jetzt darum, eben eine Geburt.
Ja, deswegen meine ich ja. Business, ne? Das ist, also man merkt wirklich, okay, ich assistiere hier und mache hier mit, aber das ist eine Wahnsinnsleistung.
Ja, sie war im Tunnel und hat jetzt als gebärende Frau funktioniert und als werdende Mutter. Es war ihr erstes Kind und sie war auch, also da habe ich ja auch erlebt, gibt es ja auch Unterschiede mit, dass manche eben ein bisschen lauter sind, manche das sehr leise machen und sie war auch eine sehr laute, es war eine sehr laute Geburt und ich hatte das vorher eben noch nicht erlebt, muss ich sagen, habe mich auch ein bisschen erschreckt und ich habe dann auch danach, mir sind dann auch echt ein bisschen die Tränen gekommen, weil das so ein, boah, krasser Moment war dann, als die Tochter dann zur Welt gekommen ist, die Senna. Und ich durfte sogar die Nabelschnur durchtrennen. Dorothea ist alleine ins Krankenhaus gekommen, ohne Partner. Und danach sagte dann die Hebamme, ach, das war eine schöne Geburt. Und ich sagte so, ach ja? Weil ich irgendwie so dachte, naja, das war jetzt bestimmt eher so eine schwierigere Geburt, weil, und sie sagen, nein, das war toll, das war physiologisch alles wunderbar und die Frau hat mitgemacht und so. Und da musste ich das erstmal.
Nur Ralf ist leider fertig.
Genau, nur ich war leider total am Ende. Das musste ich dann auch erstmal so verstehen, dass das dann aber eigentlich gut war. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Aber wenn du jetzt heute sozusagen auf Frauen guckst oder Frauen, die irgendwie Kinder an der Hand haben, hast du das Gefühl, du hast da irgendwie einen anderen Blick, so früher nach dem Motto, ja, ist halt eine Mutter, so, Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Denkst du das jetzt sozusagen mit, krass, dreimal oder was auch immer?
Ja, auf jeden Fall. Also als allererstes denke ich jetzt, boah, was die durchgemacht haben. Also was sie geschafft haben, ja. Und absolut, ich war auch im Teil dieser Reportage, habe ich mich auch an einen Wehensimulator angeklemmt. Ich habe ihm gefragt, wie fühlt sich das denn an und Presswehen und habe danach, das hätte ich vielleicht lieber nicht machen sollen. Ich kann das natürlich, weil ich bin keine Frau, nicht ansatzweise nachempfinden, wie das wirklich ist. Aber man hat es eben versucht, indem man mir da Elektroden und so angeklebt hat. Und ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Wie gesagt, richtig vergleichbar ist das natürlich nicht. Aber deswegen.
Aber man hat so eine Idee, wo man denkt, oh,
Idee davon, genau. Und das war ja auch das. Ich habe mich wirklich eine Hebamme hat mich begleitet, die Friederike, die auch meine Hebamme im Kreißsaalpraktikum war. Und ich habe mich da richtig in ihre Hand reingekrallt. Und in den Phasen, in denen dann keine Wehen waren, habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich das. Eine 1:1-Betreuung eben muss sein, weil ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen kann, vorstellen soll, dass ich hier alleine liege, ohne dass eine Hebamme daneben ist, ja, also die ich wirklich brauche, die auch ein richtiger Blitzableiter in manchen Phasen dann wird. Und
Ja, und ich kann sagen, also ne, wir haben ja zweimal im Monat eure Fragen und viele Frauen, die uns schreiben, sind Frauen, die wirklich schwer zu kämpfen haben mit den Nachwehen, in Anführungsstrichen, dem psychologischen Nachwehen von Geburten, die einfach nicht so super gelaufen sind und zwar einfach vielleicht kindgesund und alles soweit irgendwie außen okay, aber innen das Gefühl von Verlorensein, von oh Gott, immer geht die raus oder so. Also das ist was unheimlich nachwirkt und sich auch sehr auswirkt auf die Beziehung zum Kind natürlich, wenn man da so ein Erlebnis hat, was einfach schwierig für einen war. Also das ist wirklich, insofern würde ich auch dafür plädieren, wenn wir sollten da hinkommen, dass diese Betreuungsschlüssel wirklich wesentlich besser werden.
Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst, weil das hab ich auch gelernt. Es ist so wichtig, selbstbestimmt aktiv das Kind zu bekommen. Ja, ich rede da, ich bin Mann, ne? Ich fühle mich da auch ein bisschen komisch darüber, so zu sprechen, aber jetzt bin ich nun mal da so eingetaucht in diese Welt und habe das wirklich dann auch nachvollziehen können. Ich habe in den Schweizer Bergen ein Paar besucht, die eine Alleingeburt durchgeführt haben.
Ohne Hebamme.
Ohne Hebamme, ohne Arzt, Ärztin, also wirklich ganz alleine. Ich habe das gesehen auf Instagram, Hashtag Alleingeburt und dachte ganz ehrlich am Anfang, die sind doch verrückt, was soll das denn? So, dann haben wir uns verabredet, weil ich das einfach wissen wollte, warum lassen die sich nicht helfen? Und haben uns verabredet und das ging dann so schnell, dass ich dann angekommen bin und der kleine Avon heißt der, war dann wenige Tage alt. Also ich wollte sie eigentlich besuchen noch davor. Und dann hat sie mir das erklärt und ich bin aus dieser Berghütte wirklich anders herausgegangen, weil sie mir das so toll erklärt hat. Sie hat auch ganz klar gesagt, es muss, sie will gar nicht dafür plädieren, dass jede Frau alleine ihr Kind zur Welt bringen soll ohne Hebamme. Ich habe auch gesagt, brauchen wir dann gar keine Hebamme mehr. Sie, doch natürlich, jede Frau ist da anders. Aber es ist alles so angstbehaftet und man lässt sich sozusagen nur noch irgendwie sagen, hier das und das musst du machen und ich habe Angst und die Hollywood-Filme, wo nur noch geschrien wird. Und sie sagt, es ist in der DNA jeder Frau drin. Wir können das selbst und wir müssen die angstlos werden und müssen selbst bestimmt das Kind zur Welt bringen. Und sie hat die Geburt haben sie gefilmt, also ihr Partner war dabei und hat das dann auch gefilmt und hat geholfen sozusagen. Und boah, das war so beeindruckend, weil ich da zum ersten Mal wirklich so ein bisschen verstanden habe, was damit gemeint ist, dass eine Hebamme eigentlich so die am besten ihre Arbeit macht, wenn sie gar nicht viel macht, sondern wenn sie zuschaut, wenn sie der Schwangeren Mut zuspricht, dass sie das alleine schafft und dass sie aktiv mitmacht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen, was du eben gesagt hast, ne, wenn dann eine Geburt nicht so gut gelaufen ist, und man eben das, die Frau dann das Gefühl hat, oder sie hat vielleicht da gar nicht genug selbst geschafft, es nicht hinbekommen. Und das ist eben dann ein ganz großes Problem.
Mm. Du warst ja auch bei einer Geburt dabei, wo das sozusagen durchaus schwierig war.
Ja, das war in dem Fall ein Kaiserschnitt. Also es war mir auch gar nicht so bewusst, dass wirklich ein Drittel der Kinder in Deutschland ja per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Mhm. Und dann war ich da dabei und hatte die Haken auch plötzlich an der Hand, wo ich die Bauchdecke aufhalte. Ich habe also wirklich, gedacht, Wahnsinn, was ich auch wirklich in dieser Ausbildungsreise, nenne ich es mal, als Reporter auch alles machen durfte und wie tief ich da eintauchen durfte. Und
die waren wahrscheinlich froh um jede Hand, die sonst weggekürzt wird.
Absolut. Und war da am OP-Tisch und es war einfach eine ganz klare OP. Also so mit Geburtsromantik war da natürlich gar nichts. Es ging so schnell und die Fruchtblase platzt auf und da ist dann das Baby da und es hat geschrien und es war auch wieder ein total ergreifender Moment, auch wenn das Surrounding sozusagen ja alles andere als romantisch war. Dann wollten wir gerade, sind wir sozusagen um den OP-Tisch drumherum und wollten zur Mama und der Vater saß auch daneben und dann hat das Kind nichts mehr gemacht und
nicht mehr geatmet, nicht mehr sich bewegt.
Ja, also es hat einfach, ja. Und die Hebamme schaut sich das so an und das war eine ganz, ganz, ganz fiese Stimmung in dem Moment, weil die Eltern haben auch gar nichts gesagt, haben nur mit großen Augen auf dieses Kind geguckt, während die Hebamme da schon so ein bisschen rubbelt und versucht das Kind irgendwie und diese Sekunden, und dann sagt sie, ja, nee, jetzt muss ich leider einmal rüber. Das Kind hat sich irgendwie erschreckt. Dann sind wir halt rübergegangen in den Neo-Reanimationsraum. Also haben das Kind dann erstmal hingelegt. Sie hat dann gerieben und dann ist auch Fruchtwasser aus der Lunge rausgekommen. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Es kam einem natürlich ewig vor.
Eine Ewigkeit.
Ja. Es ist dann, hat dann wieder geschrien und es war alles wieder gut. Und ich sagte, oh Gott, was ist los? Das Kind hat sich einfach erschreckt. Wir sind dann natürlich auch direkt zu den Eltern wieder. Alles ist gut. Es ist jetzt beim Kinderarzt in guten Händen. Es hat den Kinderarzt schon angeschrien. Ne? Also wir konnten Entwarnung geben, aber
aber dann merkst du, wie nah das beieinander ist. Ne? Es ist halt nicht immer nur heiti-teiti und wie schön da ist das Baby.
Ja, und da hat sie auch gesagt, eine sehr erfahrene Hebamme, bei über 1000 Geburten hat sie gesagt, hat sie aufgehört zu zählen. Also es wird ein ganzes Dorf sein, hat sie gesagt. Also da ist mir, bei solchen Situationen rutscht mir auch das Herz sonst so hin. Also das ist für sie auch als Mutter natürlich auch eine total belastende Situation. Und da ist mir das dann auch nochmal klar geworden, Wahnsinn. Also nicht nur diese schönen Seiten, sondern zum Glück selten, aber es passieren natürlich auch solche Sachen oder ja vielleicht noch schlimmer. Und damit dann auch umzugehen, also natürlich wollen wir gar nicht drüber sprechen, wie das für die Eltern dann ist, aber auch für die Hebamme, was das auch für eine Belastung ist, ja. Und dann reden wir von irgendwelchen Pauschalen von 38 Euro brutto, ne? Weißt du, was ich meine? Also,
ja, total.
Das
ja.
ist so krass.
Steht nicht
krass,
im Verhältnis für die, für die Schwere der, oder für die, sag ich mal, für die Fallhöhe.
Ja. Und, das war für mich dann auch nochmal, auch in dem Fall auch interessant, wie sie das dann auch erklärt hat, dass das für Kaiserschnittgeburten dann auch nicht selten ist, weil das Kind eben überhaupt nicht vorbereitet wurde. Ne? Normalerweise gehen ja die Wehen los, das Kind wird gedrückt, gequetscht, das Fruchtwasser wird rausgedrückt und es wird praktisch vorbereitet. Und da wird es einfach plötzlich geholt und dann erschreckt es dich eben
das
auch.
Das ist ja auch ein Punkt, wo die Mutter, also gar nicht, ich habe 3 Kaiserschnitte und diese fehlende Phase dazwischen, auch wenn man auf den Schmerz, glaube ich, gut verzichten kann, die fehlt. Punkt. Ne? Deswegen hast du trotzdem gesunde Kinder, also in meinem Falle Gott sei Dank und bist happy und alles total letztendlich egal, aber es ist diese Momente, des irgendwie da reinwachsens, die fehlen einem definitiv und klar, das ist für die Kinder natürlich auch was anderes. Jetzt sag mir nochmal, hast du Kontakt noch zu der Dorothea, deren Kind du zur Welt gebracht hast?
Ja, sie hatte dann später mir nochmal geschrieben und mir ein Foto geschickt, ein kleines Video von Senna. Und ja, ich hatte also einmal kurz Kontakt, aber keinen größeren. Hm.
Ja. Du, also sag mir nochmal einmal, wann kann man den Film sehen? Also über die Geburt selber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil so einen kleinen Cliffhanger braucht es natürlich, sonst ist ja nicht irgendwie spannend, den Film
und
zu gucken.
Und vor allem, es ist eine Hausgeburt, ne? Also
es ist eine Hausgeburt, genau, das dürfen wir noch sagen.
Ja,
genau,
ja,
also du warst wirklich also hohes Risiko, also im Sinne von kein riesen Backup in der Nähe. Also wirklich eine Hausgeburt mitgemacht, toll.
Ja, okay. Und wurde da, wie gesagt, das waren 4 Wochen Rufbereitschaft, ich war so am Ende. Und dann kommt da nachts der Anruf, es geht los. Und und dann bin ich da nach Dortmund geheizt, damit ich das auch noch hoffentlich alles schaffe. Und
das Team auch, das musste ja auch mit.
Ja,
Kamera, das war auch nichts als Fernsehreporter.
Ja, also ich verrate noch nicht zu viel, aber das war schwierig, aber es war auf jeden Fall dann auch der Gedanke im Auto natürlich da, als ich da unterwegs war, 4 Wochen hier diese Rufbereitschaft, ich bin völlig ausgelaugt und jetzt muss man da funktionieren, aber richtig, und dann mitten in der Nacht, also sehr, sehr spannend.
Was daraus geworden ist, kann man dann irgendwie im Film sehen.
Genau,
sagen wir nochmal, wann kann man ihn sehen? Wo kann man ihn sehen?
Ja, am 7. Juli, 7.7., ein Donnerstag um 19:45 bei RTL. Ralf, die Hebamme heißt das.
Ja,
ich bringe ein Kind
Ralf
zur Welt.
Du?
Ja, genau, das bin ich. Und da kann man eben auch nochmal sehen, was ich alles auf dem Weg dahin bis zu der Hausgeburt erlebt habe, also so tolle Sachen haben wir jetzt noch gar nicht, kann ich gar nicht über alles sprechen, weil es eben so viele tolle Sachen waren, zum Beispiel war ich in Uganda und habe da traditionelle Hebamme auf den Dörfern begleitet.
Okay, das muss ich jetzt auch noch wissen.
Super spannend, ja, TBAs heißen die, Traditional Birth Attendant, also Hebammen, die mit Kräutern, mit Tinkturen, hauptsächlich mit der Natur arbeiten, auf den Dörfern, die Frauen dort für die sind diese TBAs ganz, ganz wichtig. Die schwören auf die, aber die Regierung will die eigentlich verbieten, weil sie keine medizinische Ausbildung haben. Und das ist so eine Krux, weil ich habe dann auch sie gefragt, in so einer kleinen Hütte, wo die Frauen, also ihr Geburtshaus sozusagen, sie gefragt, was machst du denn, wenn es dann Komplikationen gibt? Ja, dann kann ich nichts mehr machen, dann schicke ich sie ins Krankenhaus. Und dann sind die da in dem Fall mit so einem Motorradtaxi 2 Stunden hinten drauf unterwegs bis ins Krankenhaus. Also Wahnsinn. Und habe mir dort auch eine Klinik angeschaut. Das sind natürlich ganz, ganz andere Standards. Und trotzdem
kommen Kinder zur Welt.
Kommen gesunde Kinder zur Welt. Mhm. Und ich habe dann die TBA auf dem Dorf dann auch gefragt, bei uns geht es ja schon auch ein bisschen in die Richtung, was sie da betreibt, ja. Also Hausgeburten, das ist ja schon auch, von Trend will ich jetzt nicht sprechen, aber ich sag mal so back to the roots, ne? Das ist, und da sagte sie, ja klar, also wir haben das von unseren Müttern schon gelernt und da gibt es so viele Vorteile, ihr könnt euch von uns definitiv was abschauen. Und mit dem Gefühl bin ich da auch wieder aus Uganda zurückgereist. Also nur so als kleine Geschichte noch, ja.
Ja, aber das finde ich super, weil darum geht es ja auch bei dieser Alleingeburt-Geschichte, die du erzählt hast, das kann ja jeder für sich irgendwie auswählen. Ich finde nur interessant den Aspekt, zu sagen, es ist ein Vorgang, der ist milliardenfach passiert auf der Welt, sonst gäbe es uns gar nicht. Und man kann schon darauf vertrauen, dass das Urwissen in uns groß ist. Ne? Also mit dieses Angstbesetzte, das ist eben wirklich sehr, sehr schade. Auch wenn wir alle wissen, ne? Es gibt Risiken, bla, ist, glaube ich, jedem, der erwachsen ist, irgendwie klar. Aber sich da auch so ein bisschen zu vertrauen, und ich hoffe, das konnten wir hier so ein bisschen mit versprühen, diesen Optimismus, dass das alles schon gut werden wird. Ralf, ich danke dir sehr, dass du deine Erlebnisse geteilt hast.
Ja, sehr
und
gerne.
So ein bisschen erzählt hast. Also schaut gerne rein, ganz, ganz schöner Film geworden. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine echte Empfehlung loswerden für alle, die finden, wir brauchen noch viel mehr Männerstimmen beim Thema Kinder und Familie. Seit Juni gibt es nämlich einen neuen Elternpodcast, nämlich den von André Dietz, den viele von euch vielleicht kennen von Unter uns oder Alles, was zählt. Der hat 4 Kinder mit der tollen Shari Dietz und eines davon, Mari, hat eine schwere Behinderung. Und zusammen wuppen sie all diese Herausforderungen mit Herz, Humor, Hingabe und straffer Organisation. Unser neuer Podcast heißt Dietz und Dads und darin spricht er, der Name sagte schon, vor allem mit Vätern über ihre Rolle im Familienleben. Aber keine Angst, auch Kari kommt mal vorbei. Ich finde Dietz und Dads wirklich super, denn André ist ein geborener Entertainer, hat aber eben nicht nur eine große Klappe, sondern auch Tiefgang und das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er ist ein richtig toller Papa. Ich höre da jedenfalls richtig gerne zu und hört da unbedingt mal rein. Es lohnt sich, Dietz und Dads auf allen gängigen Plattformen. Und euch bitte ich, schreibt uns mal wieder, welche Themen euch interessieren, was ihr euch wünscht, was wir hier machen sollen im Podcast, an podcast@eltern.de. Eure Fragen wisst ihr sowieso schon, sind uns immer willkommen. Die werde ich dann mit Elke besprechen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss zu dir, Ralf.
Ja, tschüss. Danke dir, Julia.
Ciao.
Audio Now.